Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, braucht es eigentlich die Gabe des prophetischen Redens? Wir sind in dieser Reihe eine Gemeinde und viele Punkt, Punkt, Punkt und heute Propheten. Viele Propheten. Woran kann man denn einen Propheten erkennen? Wenn ich jetzt so reingucke in die Gemeinde, weiß ich, sehe ich, dass du eine prophetische Gabe hast? Ist deine Augenfarbe anders oder die Stirn irgendwie höher? Mehr Haare oder weniger Haare, ich weiß nicht. Oder sitzt du nicht richtig auf dem Platz, sondern schwebst über dem Stuhl? Also woran sieht man eigentlich, ob man die prophetische Gabe hat? Also die Frage ist, warum ist so eine Gabe überhaupt wichtig? Warum lesen wir in der Bibel, im Neuen Testament, immer wieder auch, dass prophetisches Reden von Bedeutung ist für Gemeinde? Ich will es euch gleich am Anfang sagen. Es ist deshalb von Bedeutung, weil es bei dieser Gabe um den Willen Gottes geht. Und ich frage dich, was kann wichtiger sein, als den Willen Gottes zu hören und auch danach zu tun? Und ich möchte euch Jens Landwehr vorstellen. Jens, darf ich dich bitten, dass du jetzt zurückkommst? Weil Jens hat dich gebeten, in den Gottesdiensten, im 10er und im 12er, hallo Jens, quasi mal so zeugnishaft etwas dazu zu sagen, welche Erfahrungen Jens mit Prophetie und prophetischem Reden hat. Jens Landwehr, du hast es schon mal von hier vorne gesagt, quasi so als Kind schon in die Gemeinde mit hineingenommen worden, deine Eltern sind in der Gemeinde und du bist hier groß geworden, du kennst die Gemeinde in ihrer Entwicklung. Hast mittlerweile selbst Familie, ihr seid eine große Unterstützung in der Gemeinde, ein Segen für die Gemeinde. Viele Aufgaben, die ihr in diesen Jahren hier und da übernommen habt, Menschen begleitet habt, bist mittlerweile ja auch im Kirchenvorstand mit dabei und trägst Verantwortung und. Und deswegen kannst du dazu auch was sagen, weil du Jesus lieb hast und weil du mit Jesus unterwegs bist. Und die Frage ist eben, welche Erfahrung hast du gemacht, wenn es darum geht, so den Willen Gottes anderen konkret zu sagen? Magst du uns da mal mit reinnehmen?
Ja, also erstmal habe ich das selber für mich erlebt durch andere, die prophetisch in mich hineingesprochen haben an bestimmten Stellen. Davon kann man natürlich viel lernen erstmal, um zu gucken, wie funktioniert das überhaupt. Wenn man in die Bibel guckt, kann man sehen, dass im Alten Testament es Prophetenschulen gab, wie Leute herangeführt worden sind, überhaupt prophetisch zu denken und zu führen. Ich erlebe das so, wenn ich jemandem was sagen darf oder wenn mir etwas aufs Herz gelegt worden ist, dass Gott da schon ganz viel vorbereitet hat. Also es ist dann eher ein Fragment, was man noch dazu liefert. Ne? Also Gottes Wort ist unumstößlich, seine Zusagen gelten immer. Sie werden nicht zerbrochen oder aufgehoben durch irgendetwas. Das heißt, es beruht sich ja erstmal auf die Grundlage des Wortes Gottes. Und wenn du da so rangehst und sagst, okay, was sagt der Geist Gottes mir jetzt persönlich in diese Situation hinein, und das gegen das Wort Gottes prüfst, dann ist das ja nicht ein loser Gedanke, den du gerade hast und den teilst du dann jemandem mit, sondern dann ist das etwas, was schon länger in dir der Geist Gottes bearbeitet. Und dann bist du erstaunt, wenn du das sagst, dass es eigentlich ein Teil ist von dem, was Gott schon längst in dem Leben eines anderen gewirkt hat. Das heißt, es waren schon andere vor dir da, die was den Willen Gottes in das Leben des anderen hineingesprochen haben und dann bestätigt sich das eigentlich nur. Das heißt, in der Bibel reden wir immer wieder von Jesus tat Zeichen und Wunder. In der Regel ist es eine Verkettung von mehreren Wirken Gottes in dem, was man dann sagt und dann ist man auf einmal erstaunt, was das freisetzt in dieser Person, wo du von dem, was du sagst, nicht davon ausgehen würdest, dass es diese Auswirkung eigentlich hat.
Aber und das Gott, hast du auch schon mal so erlebt? Also das heißt, du hast auch schon mal Menschen, die Gott dir so aufs Herz gelegt hat, quasi ganz persönlich etwas weitergesagt, wovon du den Eindruck hattest, dass das wichtig ist für die Person, was von Gott kommt.
Ja, also ja. Es war ein Bibelwort zum Beispiel, was dazu geführt hat, dass jemand anders gesagt hat, ich gehe in den vollzeitigen Dienst. Das waren andere Sachen, wo Gott mir Sachen aufs Herz gelegt hat, die jetzt nicht so einfach ein loser Gedanke waren.
Ja, ja. Warum würdest du sagen, ist diese Gabe wichtig für deine Gemeinde? Und ich sage ganz bewusst deine Gemeinde, weil ich ja weiß, dein Herzschlag ist für die Gemeinde. Und wenn ich das vorhin so eingeleitet habe, du bist ein Teil dieser Gemeinde und ich kenne dich gut genug und euch als Familie. Ich weiß, wie wichtig euch Gemeinde ist, diese Gemeinde auch, der ihr dienen wollt und Menschen zur Seite stehen wollt. Warum würdest du sagen, ist diese Gabe wichtig? Kann Gott das nicht auch anders tun irgendwie?
Naja, ich glaube, dass Gott uns ja zusammengestellt hat, um sein Reich zu bauen. Das heißt, jeder bringt seine Gaben mit ein. Und das sind dann ja eben, wie wir es in dem Bibeltext auch gelesen haben, so Lichtpunkte, so Leuchttürme, die Gott setzt, auf die wir zufahren. Ja, also es ist ja manchmal nicht so einfach heutzutage zwischen all den Informationen, die man bekommt, auch zu unterscheiden. Also was ist jetzt Wahrheit und was ist nicht Wahrheit? Was ist Wille Gottes, was ist nicht Wille Gottes? Was ist gut und was ist schlecht? Und was für Auswirkungen hat es über mehrere Generationen? Das kannst du als Gemeindeleitung nicht wissen. Aber wenn du auf das Wort Gottes gehst und auf das, was der Geist Gottes sagt und auf das prophetische Reden hörst, in dem Zusammenhang, hast du einfach diese Leuchtpunkte. Andersrum ist es auch noch, dass Gott Zusagen gibt, die wie so Anker wirken. Also du hast ja als Leiter auch viele Situationen, die ja ungut sind, ja, oder die wie so eine Seefahrt, in der du unterwegs bist. Es geht hoch und runter. Und die Wellen sind heutzutage vielleicht auch noch höher oder schneller unterwegs, als wir uns das manchmal wünschen. Und es ist gut, diese Zusagen Gottes als Gemeinde bekommen zu haben, dass Gott standhält, dass er mit dir ist. Und dann hilft es, das auch auszuhalten und durchzuhalten. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig für Gemeinde, immer wieder nach dem Reden Gottes zu fragen und dem Reden des Geistes Gottes und auch nach dem prophetischen Reden Gottes, damit man auf dem Kurs bleibt.
Ja, okay. Danke.
Gerne.
Danke dir, das ist... Finde ich klasse, auch wie du es jetzt am Ende gerade nochmal so gesagt hast, auf dem Kurs zu bleiben. Wir brauchen das. Ne? Wir brauchen, dass Gott redet und wir brauchen es, dass Menschen das, was Gott sagt, auch weitergeben.
Ja, und wir brauchen was Übernatürliches in dieser Welt, damit wir das tun können, was Gott möchte. Ja. Das können wir nicht aus eigener Kraft.
Herzlichen Dank, lieber Jens. Applaus bitte mal für Jens. Danke für deinen Mut. Für deine Ehrlichkeit und Bereitschaft, jetzt hier so im Gottesdienst, hier öffentlich so dieses Zeugnis zu geben. Klasse, ich freue mich drüber. Danke, Jens. Das, was ich euch heute sagen möchte in diesem Zusammenhang, ist eine Lehrpredigt. Lehrpredigt heißt, ich werde euch heute so ein bisschen, wie soll ich sagen, an die Hand nehmen und in das hineinführen, was Gott in seinem Wort sagt. Ihr könnt selber prüfen, ihr könnt es selber natürlich bedenken, ihr könnt es nacharbeiten. Auch hier an der Stelle ist erlaubt, nochmal zu sagen, wir haben auf der Homepage für jede Predigt auch Kleingruppenmaterial. Also das ist dann entweder ein Teil der Predigt oder die ganze Predigt, könnt ihr sehen. Und mit weiterführenden, vertiefenden Fragen. Und das lohnt sich, wenn man sagt, ich möchte das nochmal nacharbeiten, möchte das nochmal bedenken, möchte nochmal mit anderen drüber sprechen. Lohnt es sich, darauf zu gucken und das ruhig auch so zu machen. Wir machen diese Mehrarbeit gerne, weil wir glauben, dass es euch hilft und euch dient. Einfach, dass ihr das wisst. Also eine Lehrpredigt. Und deswegen schauen wir mal rein, was sagt eigentlich das Alte Testament zum Thema prophetisches Reden und was sagt das Neue Testament zum prophetischen Reden und was bedeutet das für uns? Darum geht's heute. Okay, Prophetie im Alten Testament, es sind jeweils vier grundlegende Gedanken, die ich dazu habe, fürs Alte Testament und fürs Neue. Der erste Gedanke für das Alte Testament, geht es um Prophetie im Alten Testament. Und Altes Testament meint die Zeit vor Jesus. Neues Testament ist die Zeit seit Jesus. Okay, um das so ein bisschen geschichtlich klar zu machen. Altes Testament heißt alter Bund. Testament ist Bund. Altes Testament ist der Bund Gottes mit dem Volk Israel bis Jesus oder mit den Menschen bis Jesus. Und das Neue Testament, der neue Bund, ist das, was seit Jesus bis zur neuen Erde und zum neuen Himmel dann passieren wird. Okay, das ist so diese Zweiteilung. Im Alten Testament vier grundlegende Gedanken. Geht es um Prophetie im Alten Testament, dann gibt es immer einen Sender. Und der Sender dieser Prophetie, also der nun sagt, das soll gesagt werden, wer ist das? Das ist Gott. Kein Priester, kein Heiliger, kein König, Gott. Gott selbst sagt, was gesagt werden soll. Es wird klar unterschieden zwischen dem, was Gott sagt, was Gott einem Menschen aufträgt, es weiterzutragen, und dem, was Menschen denken, meinen oder sagen. Das muss ja nicht schlecht sein, das muss nicht verkehrt sein, das kann auch angemessen sein, das kann auch richtig sein, was Menschen denken und meinen und sagen. Aber das ist nicht Prophetie. Prophetie ist das, Gott sagt etwas und derjenige, der es weitergibt, gibt es eins zu eins weiter. Das ist das Erste, was wir lesen, wenn es um Prophetie im Alten Testament geht. Das Zweite, es geht immer um eine ganz konkrete Substanz der Botschaft. Oder ich könnte auch sagen, einen ganz konkreten Inhalt, der vermittelt werden soll. Den Gott gesagt haben will. Und dieser Inhalt, der ist ganz klar benannt. Das heißt, sowohl der, der es weiterträgt, als auch die, die es hören, können verstehen, worum es geht und was gemeint ist. Weil es nützt ja nichts, ne? Wenn man etwas Kommunikationsforschung, wenn man etwas weitergibt, ist es so und so gemeint und der andere hört es ganz anders. Kennt ihr, ne? Funktioniert in jeder Ehe jeden Tag, ne? Ich sage etwas und dann sagt der andere, verstehe ich nicht, und dann sagen wir, habe ich auch ganz anders gemeint. Also das ist ja das Normale, aber das ist nicht so gut bei Prophetie. Da wäre schon wichtig, dass das, was gesagt wird, auch wirklich verstanden wird, weil sonst weiß man ja nicht, worüber spricht man eigentlich. Worum geht es eigentlich? Okay, das ist das Zweite. Das Dritte ist, es gibt natürlich dann auch eine ganz konkrete, praktische Person, also eine echte Person, die dazu berufen ist, diese Botschaft Gottes weiterzugeben, und zwar ganz unabhängig davon, wie sie die selber findet. Na, da kann auch der Prophet sagen, will ich nicht. Find die Botschaft doof. Also vielleicht fällt euch ja jemand ein. Fällt euch jemand ein im Alten Testament, der gesagt hat, die Botschaft finde ich doof oder da gehe ich nicht hin? Ja toll, das ist ja super, ihr kennt die Bibel, klasse. Jona, ne, der geht, Gott sagt, geh nach rechts, er geht nach links und dann muss erst so ein großer Fisch kommen und so weiter. Sturm und alles. Ja, und was? Wie ging es aus? Er musste trotzdem gehen oder er ist dann trotzdem gegangen. Ist ja schwierig, wenn man Gott, ich sag mal, weglaufen will, ne? Weil der ist ja überall. Der ist auch in den Tiefen des Meeres. Psalm 139, egal wo ich hinlaufe, nicht? Egal wo ich hingehe, ob ich schlafe, ob ich liege, ob ich in die Tiefen des Todes gehe, Gott ist überall. Wie sollte ich denn vor Gott fliehen können? Das hat Jona auch verstanden. Okay, also eine ganz konkrete Person, die das zu übermitteln hat. Es gibt noch andere. Jeremia, der hat gesagt, was hat Jeremia gesagt? Ich bin zu jung. Ja, manche von euch würden sagen, ja, nee, ich bin nicht zu jung, ich bin zu alt. Mache ich nicht. Können die Jungen machen. Und Gott sagt vielleicht, nö, wenn ich dich sende, dann sende ich dich. Und dann hast du das zu tun, weil das einfach, das ist mein Auftrag an dich. Das ist das, was ich dir jetzt quasi sage. Man nannte diese Propheten, also hebräisch einfach, dass ihr es mal hört, Navi. Ein Navi war ein Prophet oder Navia, das ist die Prophetin. Es gab, das ist übrigens geschlechtsunspezifisch. Es sind auch Prophetinnen. Auch im Neuen Testament gibt es Prophetinnen, auch in der Gemeinde. Selbst Paulus sagt, wenn sie prophetisch reden, sollen sie es so und so tun. 1. Timotheus. Nur mal eben am Rande. Im Griechischen sind es Prophetes. Das sind also die, die prophetisch reden. Okay, das ist der dritte Gedanke. Der vierte Gedanke, der Prophet hat dann natürlich diese Botschaft auch einer Person, vielleicht einem König oder einer Personengruppe, oder dem ganzen Volk zu vermitteln. Und hier gilt auch, ganz unabhängig davon, ob sie das gut finden oder nicht. Ob sie das hören wollen oder nicht, spielt auch da keine Rolle. Merken wir ja, es kommt von Gott, ne? Und wenn Gott etwas gesagt haben will, ist die persönliche Befindlichkeit des Propheten oder desjenigen, der diese Botschaft zu hören bekommt, eigentlich völlig egal. Wenn Gott sagt, ich will, dass das ankommt, dann soll das ankommen und dann kommt es auch an. Okay? Also das sind diese vier grundlegenden Gedanken, die ich jetzt dazu zunächst einmal sagen möchte. Und im Übrigen hat dieser Prophetendienst im Alten Bund, im Alten Testament keine wirklich attraktive Jobbeschreibung. Weil so mancher Prophet musste mit dem Leben dafür bezahlen, dass er eben nicht nur Gottes Wort weitergesagt hat, sondern auch seine eigene Meinung und seine eigenen Gedanken. Und dann war Schluss für ihn. Hab mir so überlegt, was das so bedeutet für heute, für die Menschen, die so prophetisch auftreten und sagen, so und so. Was ist, wenn das was Eigenes ist? Was Seelisches? Was Menschliches? Gut gemeint? Vielleicht sogar theologisch gut begründet, aber nicht im Auftrag Gottes. So? Nein. Natürlich nicht. Aber im Alten Bund war das so. Wenn das zum Beispiel, was jemand gesagt hat, es gab damals wenige Prophetenschulen, meistens waren die Propheten wirklich direkt von Gott beauftragte Propheten, es gab aber auch Prophetenschulen. Habakuk war zum Beispiel einer von denen, haben wir im Sommer drüber gehört, der kam aus einer Prophetenschule, der hatte also quasi richtig studiert, sag ich mal, egal. Sie mussten Gottes Wort weitersagen, nur Gottes Wort. Und das ist eben auch da immer wichtig und für uns ja auch, dass wir eben wirklich da dranbleiben. Also wir halten fest, Gott sprach durch einzelne Personen, durch Einzelne, die er als Propheten berief und sie überbrachten die Botschaft, die von Gott kommt. Da ist zum Beispiel Mose, ich nenne euch noch ein paar andere Beispiele, damit ihr euch das so praktisch vorstellen könnt. Auch Mose wird als Prophet beschrieben und eine Botschaft, die Mose von Gott gegeben zu überbringen hatte, waren zum Beispiel die 10 Gebote. Könnt ihr ja in der Bibel nachlesen. 2. Buch Mose. Findet man da einige Stellen. Ganz spannend. Ne? Gab ja nochmal wieder ein Reset und dann nochmal und dann. Also es war ziemlich dramatisch, was da so abgeht. Sind auch ein paar Leute dabei über den Deister gegangen. Ja, um das mal ein bisschen modern zu sagen. War richtig krass. Oder Daniel zum Beispiel. Daniel, der verbannt war nach Babylonien und der dem König Nebukadnezar so als junger Mann Gottes Prophetien weitersagen sollte. Ganz gewagt, in einer Fremde, mit einem fremden König, der ganz anders glaubt. Also krasse Geschichte. Und dann auch noch Prophetien, die weit auch über die Situation sogar hinausgingen in die Zukunft weisen. Also das war schon richtig heftig. Jesaja, Jeremia, Hosea zum Beispiel. Und bei Hosea wird nochmal deutlich, dass Propheten nicht nur etwas zu sagen hatten, sondern mit ihrem Leben auch zeichenhaft etwas darstellen sollten. Man nennt das so Zeichenhandlung. Hosea zum Beispiel, wenn ihr Hosea lest, im Alten Testament, der hatte, ich nenne mal so 2 besondere Zeichenhandlungen, die er tun sollte. Er sollte eine Prostituierte heiraten. Nicht freiwillig, sondern Gott hat gesagt, du heiratest die. Ob er wollte oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht nicht so ganz, das ist vielleicht nicht die Partnerin, die er sich vielleicht selbst gesucht hätte. Vielleicht. Ist auch egal. Er sollte sie heiraten. Hat das getan. Dann haben sie Kinder gezeugt, Kinder bekommen. Und dann sollte er den Kindern Namen geben. Und ein Kind zum Beispiel, das er dann als Sohn bekam, bekam den Namen Lo-Ammi. Und Lo-Ammi heißt nicht mein Volk. Wo Gott deutlich macht, durch den Namen dieses Kindes, Israel, so wie es sich verhält, ist nicht mehr mein Volk. Heftig, ne? Wenn du in den Kindergarten kommst und in die Schule und du heißt nicht mein Volk. Dann wirst du aber ganz schön gefragt werden, was ist das bitte schön für ein Name? Und, mag ich gar nicht dran denken, was das stigmatisierend und belastend für so ein Kind ist. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ja? Aber das ist Zeichenhandlung. Da merkt ihr, wie wichtig Gott das ist. Dass das Volk Israel versteht, worum es geht und es braucht Prophetie. Also Prophetie im Alten Testament ist konkrete Botschaft für eine ganz konkrete historische Situation. Das waren Warnungen, das waren Gerichtsankündigungen. Also wenn ihr nicht aufpasst, dann wird das und das passieren und das Volk Ägypten oder die Assyrer oder die Babylonier werden euch überrollen, die werden euch deportieren, die werden den Tempel schänden und genauso ist das auch passiert, weil was Gott sagt, das geschieht auch. Das habe ich gelernt im Leben. Bei mir persönlich auch. Und auch von der Schrift her. Was Gott vorhersagt, was Gott ankündigt, was Gott will, das wird passieren. Da können die Menschen tun, machen, reden, was sie wollen. Da sorgt Gott für. Der hat das Heft in der Hand. Der sitzt im Regiment. Und manchmal ging die prophetische Botschaft auch über diese historische Situation. Nehmen wir mal jetzt Nebukadnezar als Babylonierkönig oder andere, Kores zum Beispiel oder Kyros, wie er genannt wird, auch einer der Könige, den hat Gott gebraucht, zu dem hat er sogar direkt geredet auch. Manchmal geht das, was Gott sagt, aber über die historische Situation hinaus und weist in die Zukunft. Manches von dem, was im Alten Testament prophezeit ist, hat sich noch nicht erfüllt, sondern wird sich erst in Zukunft erfüllen. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, wie viele Jahrtausende dazwischen liegen. Gott hält Wort. Was Gott zusagt, das geschieht. Für Israel, für die Völker, für die Gemeinde, für diese Welt. Und auch wenn er dir persönlich etwas sagt, was dich betrifft, und es wäre wirklich so ein, ich sag mal, prophetischer Zuspruch, den du erhältst, und es ist wirklich nach Prüfung, da kommen wir drauf, Gottes Wort und Gottes Zusage, dann halte dich daran. Vertraue darauf. Und glaub das. Okay, das ist das Alte Testament. Mehr möchte ich zum Alten Testament nicht sagen. Machen wir einen Sprung, Lehrpredigt, ne? Jetzt geht's jetzt zack, zack, zack. Neues Testament. Was sagt eigentlich das Neue Testament über das prophetische Reden? Und ich möchte euch da eine Bibelstelle voranstellen, die ich ganz entscheidend oder die ganz entscheidend ist in diesem Zusammenhang, wenn es darum geht, wie Gott zu uns spricht. Manche von euch kennen diese Bibelstelle, Hebräer 1. Die Verse 1 bis 3. Ich lese euch die mal vor. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Haben wir eben gehört, Altes Testament. Jetzt aber, am Ende der Zeit, ne, interessant, der Schreiber sagt damals, am Ende der Zeit, wir sind immer noch am Ende der Zeit, auch 2000 Jahre später. Jetzt aber, am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn Jesus zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes, ich sag mal des Evangeliums, der Botschaft von Jesus, Kreuz und Auferstehung. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, Kreuz, hat er den Ehrenplatz am Himmel eingenommen. Himmelfahrt. Den Platz an der rechten Seite der höchsten, an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Krass, ne? Der Anfang macht es deutlich. Das ist der erste Punkt, den ich, auch hier wieder vier kurze Gedanken, Prophetie im Neuen Testament. Der erste, Jesus ist der letzte klassische Prophet. Der letzte Prophet im klassischen Sinne. Wer war vor Jesus Prophet? Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war quasi der Letzte vor Jesus und dann kam Jesus. Und im Übrigen für die, das ist ja auch mal ganz interessant, die Familienverhältnisse klar zu kriegen. Ne? Ist ja im Leben manchmal schon nicht schlecht, wer gehört eigentlich zu wem und so, wie hängt das alles irgendwie zusammen. Johannes der Täufer, 6 Monate älter als Jesus, war der Cousin von Jesus, der Großcousin von Jesus. Elisabeth und Maria waren Cousinen, er war Großcousin von Jesus. Also Sohn der Cousine der Mutter Jesu. Halbes Jahr älter als Jesus. Er war der letzte Prophet, der Rufer in der Wüste, der den Weg bereitet hat für Jesus, der da kommen sollte. Und dann kam Jesus und der Schreiber des Hebräerbriefs, das Neue Testament, sagt, zuletzt, hat viele Male vorher, aber zuletzt durch Jesus zu uns prophetisch gesprochen. Das hat einen Grund, da kommen wir gleich drauf. Der letzte Prophet, Jesus, heißt auch, Klammer auf, es kann keine anderen Propheten geben. In diesem klassischen Sinne kann es keine anderen Propheten geben. Es gibt prophetisches Reden, aber was das bedeutet, darüber denken wir nach. Okay, das Zweite, was ich euch sagen möchte, nach Kreuz und nach Auferstehung, das, was Jesus für uns getan hat, die Erlösung, die er erwirkt hat, war Pfingsten das Ereignis, das prophetische Ereignis, auf das Jesus zu seinen Lebzeiten hingewirkt hat. Pfingsten. Pfingsten, Apostelgeschichte 2, ihr kennt das. Sie waren beisammen und auf einmal brodelte es und der Heilige Geist wie von Feuer und so weiter und sprachen. Die Menschen hörten in unterschiedlichen Sprachgruppen sie reden. Wie können die das überhaupt tun? Die kennen doch die Sprache gar nicht und. Da erfüllt sich, was der Prophet Joel im alten Bund vorhergesagt hat, dass dieser Heilige Geist ausgegossen wird auf die Herzen der Menschen, in die Herzen der Menschen. Seine Erfüllung der Prophetie. Pfingsten. Das ist das Zweite. Nicht mehr nur einzelne Personen wie die einzelnen Propheten, Hosea, Jeremia, Daniel, Mose, wie wir das eben gesagt haben, sondern auf einmal wird der Geist Gottes in die Herzen aller hineingegossen, die glauben. Nicht mehr nur Einzelne haben den Heiligen Geist und sind geistbegabt und geistgewirkt, sondern auf einmal wird gesagt, alle, die glauben, alle, die Kreuz und Auferstehung für sich erlebt haben, Vergebung ihrer Schuld, Frieden mit Gott durch die Erlösung am Kreuz und durch die Auferstehung mit neuem Leben beschenkt werden, das ewig bleibt, auch wenn es noch nicht vollkommen sichtbar ist. Diese Menschen sind geistbegabt, mit dem Geist Gottes beschenkt. Das geht ja sogar so weit, dass der Apostel Paulus das einmal so formuliert in 1. Korintherbrief, Kapitel 3, 16. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Da kannst du ja mal überlegen, wenn du vorm Spiegel stehst und dich siehst und sagst, du meine Güte, was du dann über den Tempel sagst, der du bist. Ja, und wenn Gott sagt, in deinem Leben in dir soll der Heilige Geist zu Hause sein, dann merken wir, wie sich vielleicht manches relativiert und wie Gott uns eigentlich sieht. Okay, das nur mal am Rande. Das Dritte, was ich euch sagen will, ist, vom Neuen Testament her, die Bibel ist der Maßstab unseres christlichen Glaubens und der Maßstab in der Nachfolge Jesu. Und mit Bibel meine ich tatsächlich die Heilige Schrift, also dieses Buch, das wir Bibelbuch nennen, das Buch der Bücher, wie das übersetzt heißt. Viele Autoren, die in vielen tausend Jahren geschrieben haben, aber wie es dann so schön heißt, ganz bewusst heißt, Paulus sagt das im 2. Timotheus, Kapitel 3, alle von Gott eingegebene, also inspirierte, vom Heiligen Geist inspirierte Schrift ist nützlich und wichtig und wertvoll, weil Gott dadurch redet. Das heißt, die Bibel ist nicht einfach irgendwie nur ein Buch. Ich habe das ja selber studieren müssen und in manchen Seminaren nachweisen müssen, dass ich die historisch-kritische Methode grundsätzlich verstanden habe. Das Problem mit der sogenannten, manche kennen diesen Begriff, historisch-kritischen Methode, da sagt man eben, das, was wir hier haben, ist kein heiliges Buch, sondern ist ein Buch wie jedes andere. Und man kann es auch lesen und bearbeiten und literarisch bearbeiten, wie man auch andere Bücher seziert und bearbeitet. Aber das funktioniert nicht, wenn es um den Heiligen Geist geht. Und so ist es dann ja auch, dass Menschen, die den Geist Gottes nicht haben, nicht kennen oder ihm keinen Raum geben, die Bibel lesen und gar nicht verstehen, was hier steht, obwohl sie dasselbe Wort haben wie du und ich, weil sie nicht geistgeleitet sind. Die Heilige Schrift, Gottes Wort, die Bibel, sagt uns etwas darüber, wie Gott ist, wer er ist und was er von uns will. Und das ist Maßstab und Grundlage oder ich sag mal Norm, die für alles gilt. Für alles gilt, was auch sogar Leben letztendlich ausmacht. Wir leben immer weniger in einer Zeit, in der Gottes Gebote eine Rolle spielen. Es war mal ein bisschen anders. Die Väter unseres Grundgesetzes haben das Wort Gottes gekannt und haben ganz bewusst unser Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutschland auf diese Weisungen Gottes aufgebaut. Das, was wir in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten mehr und mehr sehen, nicht nur bei uns in Deutschland, ist eine Loslösung von diesem Fundament des Wortes Gottes. Die Bibel, Gottes Wille, spielt immer weniger eine Rolle. Das ist eine Frucht der Zeit oder von mir aus der Zeitgeist oder wie man das nennen will. Dem müssen wir uns stellen. Wir können das Rad nicht zurückdrehen, aber wir müssen auch nichts beschönigen. Und das hat im Übrigen nichts mit Verschwörung zu tun oder sonst was, sondern das ist Realität. Da braucht ihr euch nur die Gesetzgebung angucken. Das ist so. Okay, ich komme wieder zurück. Das Vierte. Und damit, das sind die vier Punkte. Das Vierte. Die Apostel greifen diese Grundlage auf. Die Schrift, der Geist Gottes, Pfingsten, die Erlösung in Jesus. Die Apostel greifen diese Grundlagen auf. Im Neuen Testament bedeutet prophetisches, geistgewirktes Reden, dass Gottes Wille, sein konkreter Wille einer konkreten Person oder Personengruppe mitgeteilt wird. Entweder mit Inhalten für die Gegenwart oder auch mit Botschaften für die Zukunft. Ich möchte euch aber in dem Zusammenhang noch mal auf einen Punkt hinweisen, dass dieses Wort, das griechische Wort, was wir da ja auch haben im Neuen Testament, Prophetia, von seiner Bedeutung ganz klar die Auslegung des Gotteswillens in der Situation meint und noch nicht die Vorhersage auf Zukünftiges. Prophetes, wenn ihr vom Ursprung her schaut, wie es verwendet wurde in der Gemeinde und auch in dem Kontext, ist die Auslegung des Willens Gottes für diese Situation und meint noch nicht die Zukunftsvorhersage. Das ist erst in den folgenden Jahrhunderten dazugekommen. Wir verstehen doch Prophetie fast nur so, oder? Also wenn jemand sagt, ich habe ein prophetisches Wort für dich, dann denke ich zunächst so von meiner Prägung her, das hat irgendwas mit der Zukunft zu tun. Also ganz schnell, ich weiß nicht, wie es dir so geht. Das ist jedenfalls, bei vielen ist das so, Prophetie, Zukunft. Das ist aber sekundär, das ist zweitrangig. Das erste ist Prophetie, was will Gott für dich heute? Also mal ganz ehrlich, eine gute Predigt, die Gottes Willen dir aufschließt für deinen Moment, ist prophetisch. Weil es um den Willen Gottes geht, was für dich dran ist. Ne? Also nicht erst prophetisch im Sinne von, was wird dir widerfahren in 10, 15 oder ich weiß nicht wie viele Jahren. Oder was wird sein mit dieser Welt, was wird sein? Ja, das ist Zukunftsprophetie, das gibt es natürlich. Kommt ja auch mit rein, spielt ja auch eine Rolle. Aber der Begriff sagt zunächst einmal, dass die Situation und der Wille Gottes hier zusammengebracht werden. Nun, was bedeutet das für das prophetische Reden in der christlichen Gemeinde? Das ist jetzt die Frage, die sich mir daraus erschließt. Jetzt haben wir das gehört, Altes Testament, wir haben gehört, Neues Testament. Und vom Alten Testament will keiner von uns Prophet sein, weil das will keiner erleben. Neues Testament ist so ein bisschen anders, weil sie alle den Heiligen Geist haben und ja, weil wir die Schrift haben. Und wir müssen merken, da ist ein Unterschied zwischen prophetischem Reden durch die Prophetinnen und Propheten im Alten Bund und dem prophetischen Reden im Neuen Bund, in der Gemeinde, in der christlichen Gemeinde. Also, was bedeutet prophetisches Reden in der christlichen Gemeinde? Weil alle Christen geistgeleitet sind, das wissen wir seit Apostelgeschichte 2, und die Apostel bezeugen das an vielen Stellen, weil wir Tempel des Geistes Gottes sind, weil der Heilige Geist uns an das erinnert, was Jesus gesagt hat. Er wird euch lehren und euch erinnern an alles das, was ich euch gesagt habe. Johannes 14. Weil das quasi die Basis ist, darum ist jedes prophetische Reden in der Gemeinde oder von mir aus überall, jedes christlich-prophetisches Reden, was gegeben wird, was daherkommt, ist einzuordnen in den Kontext dieses Jesuszeugnisses. Es muss mit dem übereinstimmen können, was wir vom Evangelium her wissen. Kreuz und Auferstehung, das, was Jesus selbst gesagt hat über das Weltgericht, über sein Kommen, was der Apostel Paulus gesagt hat über die Entrückung, über die Schlacht von Harmagedon, über Israel. Es muss übereinstimmen mit dem, was Daniel und Hesekiel über die Zukunft gesagt haben. Es muss zusammenpassen. Passt es nicht zusammen, ist es nicht in Übereinstimmung zu bringen, dann sprechen wir von Sonderlehre. Oder wir sprechen gar von Irrlehre. Das ist Irrlehre, was nicht zusammengeht mit dem Zeugnis von Jesus und dem Zeugnis der Schrift. Meine ganz persönliche Antwort auf die Frage, warum wir prophetisches Reden in der christlichen Gemeinde in unserer Zeit brauchen, und ich fand das so klasse, wie du das formuliert hast, Jens, es gibt uns eine Hilfe, es gibt uns eine Richtung. Wir brauchen Menschen, die klar Jesus denken können in der Situation. Klar Jesus denken. die das auch auf den Punkt bringen können, weil sie die Gabe haben. Gerade bei den Versuchungen um uns herum oder manchmal auch in uns. Oder in einer Welt, in der wir leben, wo wir auch Angriffe erleben, auch Angriffe des Bösen, ja, wo unser Glaube, unsere Überzeugungen erschüttert werden und wir manchmal in Zweifel geführt werden. Wir brauchen Menschen, die uns klar helfen können, auf dem Boden des Wortes Gottes und seiner Verheißung zu bleiben. Das sind Menschen, die uns helfen, auf einer guten Spur zu bleiben, auf einem Weg zu bleiben. Das kann ein persönliches Wort sein, wie Jens das vorhin auch gesagt hat. Das kann aber zum Beispiel, und das hast du auch gesagt, ein Wort für die Gemeindeleitung sein. Es kann etwas sein, was Gott uns selbst sagt oder vielleicht auch durch einen Menschen uns sagt. Das ist ja völlig egal. Wenn es von Gott ist, ist es hilfreich, ist es gut. Und da brauchen wir einander. Das können wir nicht alleine. Nun, was braucht es, wenn man diese Gabe des prophetischen Redens von Gott bekommen hat? Vielleicht bist du am Überlegen und Jens hat das so von sich gesagt. Wenn vielleicht sagst du, ja, ich habe manchmal auch so etwas auf dem Herzen, wo ich den Eindruck habe, das sollte ich sagen, aber ich traue mich vielleicht auch nicht. Ist ja auch, ne? Das ist ja auch nochmal ein bisschen von der Persönlichkeit abhängig. Manche trauen sich viel zu wenig und setzen die Gabe gar nicht ein. Manche trauen sich viel zu viel und setzen sie falsch ein. Ist ja nicht so einfach. Wie mache ich das? Wie kann ich denn das überhaupt tun? Nun, das Erste, was ich dir sagen möchte, und da möchte ich dir auch eine Bibelstelle zu vorlesen, ist, dass den Eindruck, den du hast, das, was Gott dir vielleicht aufs Herz legt für einen Menschen oder auch für ja, eine Gruppe von Menschen, ist, diesen Eindruck, das, was diese Botschaft ist, zu prüfen. Wie kann ich das machen? Ich lese euch mal eine Bibelstelle vor dazu. Paulus schreibt das im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Abvers 19, drei Verse. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Was aber böse ist, in Klammern nicht gut ist, nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmt, Klammer zu, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Und wenn es der Schröder wäre, der auch nicht so wichtig ist, oder wenn es der Herr Papst haben wir ja nicht, ne? Oder wenn es irgendwer wäre, der in irgendeiner Autorität daherkäme und zu dir sagen würde, so und so und so und so, prüfe. Wie prüfen wir? Wie kannst du prüfen? Überleg mal. Oh, wir haben noch viel Zeit. Nein. Wie kannst du prüfen? Ich sag's dir. Hast du einen Eindruck? Hast du irgendwie eine Botschaft, die jetzt quasi von Gott kommt, wo du weißt, das könnte was sein? Dann teile sie doch einer Person deines geistlichen Vertrauens mit. Und sprich doch mal mit jemandem darüber, dem du vertraust. Und hol dir noch mal Rat ein. Was denkst du? Ich habe so das Gefühl, ich habe so den Eindruck, ich sollte und so weiter. Und dann kannst du mit jemandem sprechen, kannst auch mit zweien sprechen, notfalls auch mit dreien, wenn es was ganz Wichtiges ist. So, bevor du gleich losgehst und losrennst und was auslöst und dir gar nicht bewusst bist, was du vielleicht alles anstellst und anrichtest damit. Das ist ein ganz, ganz praktischer, einfacher Impuls und das ist gut. Es gibt Menschen, die haben nämlich zum Beispiel die Gabe der Unterscheidung der Geister. Das ist auch eine Gabe, die Gott gibt. Das sind Menschen, die können leichter herausbekommen, ist das von Gott oder nicht. Und jemand, der eine prophetische Gabe hat, prophetisch reden kann in der Gemeinde, den Willen Gottes mitteilt und der hat vielleicht jemanden als Korrektur in dem Moment, der die Gabe der Unterscheidung der Geister hat. Ey, das ist ein tolles Team. Also ich bete für Menschen, die Gabe des prophetischen Redens haben, aber ich bete gleichzeitig auch für die Menschen, die Gabe der Unterscheidung der Geister haben, weil das ist cool. Das ist der doppelte Boden. Ja, aber dann merkt ihr, wir haben Gaben, die zusammenkommen und miteinander wir Gott dienen und die Gemeinde bauen. Und noch etwas anderes ist ganz wichtig, das sage ich hier an der Stelle auch nochmal, das ist die Vertiefung in dem Wort Gottes. Wir haben ja gesagt, ein Prophet im Neuen Testament sagt nur, was mit dem Willen Jesu übereinstimmt, was der Heilige Geist wird. Der Heilige Geist wirkt nur das, was Jesus konform ist und Jesus gemäß ist, nichts anderes. Ist das irgendetwas, was nicht Jesus-konform geht? Ist es Sonderlehre oder Irrlehre? Da gibt es auch kein Zwischending, sondern das ist nur so oder so. Das heißt, du musst wissen, was sagt denn Gott? Was lehrt denn Gott? Was ist denn Jesus? Was hat er denn? Was ist denn sein Wille? Was steht in der Schrift? Und da kannst du auch nicht sagen, verstehe ich nicht oder ist mir zu kompliziert oder weiß ich nicht so richtig. Sondern wenn du so eine Gabe hast, ist es deine Aufgabe, dich in das Wort Gottes hinein zu vertiefen, zu Hause zu sein im Wort Gottes. Du kannst ja auch am Donnerstag zum Bibelstudium kommen, das ist auch nicht schlecht. Du kannst hineinsteigen, kümmere dich um eine nüchterne, tiefgehende, solide Bibelkenntnis, damit du besser unterscheiden kannst, was kommt von Gott und was ist mein eigenes Denken. Was ist mein seelisches Denken, meine Meinung, meine Überzeugung? Mag sie richtig oder falsch sein, aber wie gesagt, Prophetie heißt, du sprichst das, was von Gott kommt und du sagst nicht deine Meinung nur. Und wenn du fragst, wo kann ich diese Gabe einsetzen, dann möchte ich dir zum Schluss der Predigt sagen, es gibt Seelsorgearbeit, wo du das machen kannst. Es gibt Evangelisationsverkündigungsarbeit, auch bei uns natürlich. Es gibt soziale, christliche Sozialarbeit, wo du es einsetzen kannst. Gebetsarbeit, Segnungsdienste. Das sind Möglichkeiten, wo du mit dieser Gabe Fuß fassen kannst. Und wenn du fragst, wie komme ich da rein, darfst du gerne das pastorale Team oder auch die Gemeindeleitung ansprechen. Wir helfen euch gerne weiter. Eine Gemeinde und viele Propheten. Ja, wie stark, wie gesegnet kann eine Gemeinde sein, wenn sie diese Gabe hat bei sich, zusammen mit anderen Gaben und die zusammen die Gemeinde bauen. Matthäus darf und soll solch eine Gemeinde sein. Ich bete noch. Lieber Herr, so gib du uns Weisheit, das Gehörte mitzunehmen, umzusetzen in unserem Leben. Danke, dass du uns dabei hilfst. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.